Hallo Leute, willkommen zur Folge 31 von unserem Podcast Team Werkstatt.
Hallo zusammen. Hallo.
Heute wieder im Werkstattstudio von der Firma Fabula, Firma Fabuka. Ich bin heute wieder dabei, Cedric.
Hey, wollen wir nicht mal über Trommelwirbel machen eigentlich für dich?
Ja.
Irgendwie nicht so, ne?
Das macht, okay, das macht die KI, die unseren Job sowieso irgendwann macht. Robin ist dabei.
Unser Hallo Meister, zusammen.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallo.
Und Adnan.
Hallo.
Ich hatte ein bisschen mehr Applaus erwartet.
Den kriegst du doch.
Ja, aber ich hatte dann auch, finde ich. Fand ich gerechtfertigt.
Adnan kriegst du auch, auf jeden Fall.
Josh, du wolltest mit der Inhaltsangabe drin, kannst direkt mal losstarten.
Ich wollte losstarten mit der Inhaltsangabe. Wie geht's euch?
Ja. Fragst du jetzt die Zuschauer oder fragst
das
du uns?
Das ist keine Inhaltsangabe.
Ja, ich weiß.
Dann
ich wollte
jetzt
ablenken.
Als erstes fragen wir mal, wie geht es allen?
Ne? Ja, als erstes fragen wir, wie geht's an. Adnan, wie geht es dir?
Geht's mir gut.
Ja?
Wenn ich dich sehe.
Wenn du mich siehst. Der Adnan ist frisch zurück aus seinem Urlaub.
Stimmt.
Der ist gerade erst wieder eingeflogen, quasi live. Live und in Farbe.
Ja.
Von wo bist du wiedergekommen, Adnan?
Aus meiner Heimat. Ich musste dort noch Unterlage für meine Frau machen. Und dann habe ich jetzt die Unterlage schon alles jetzt erledigt.
Du bist quasi just in time eingeflogen. Eben erst aus dem Flieger gestiegen und heute schon für euch hier. Adnan! War der Urlaub gut?
Ja, war gut.
War schön warm da.
Also ja, auf jeden Fall haben wir 20 Grad gehabt und das war schönes Wetter dort.
Und wie ist es hier?
Hier ist kalt.
Oh.
Aber heute geht.
Heute geht.
Aber ja, war ja eigentlich nicht Urlaub, war ja eigentlich auch
diplomatische Arbeit.
Ja. Stress mit hin und
nur
her.
Stress,
und,
nur mit Unterlagen, zu viel Unterlagen.
Das ist ja eh dein Fachgebiet, Unterlagen, machst du gerne, ne?
Ja. Dort mache ich gerne.
Das ist kein Problem.
Ist halt meine Sprache. Hier ist für mich halt schwierig mit deutscher Sprache und Cedric und.
Also meistens Cedric. Ich muss Adnan immer helfen mit den ganzen Formularen und sowas alles, weil man glaubt gar nicht, wie kompliziert das ist oder wie unwahrscheinlich das ist, dass zum Beispiel nur die Krankenkasse einmal im Jahr einen Bescheid für die Rentenkasse zum Beispiel mitschickt, für deine Eltern, die ja auch bei dir wohnen, sage ich mal. Und es ist, hat dann so viel Behördendeutsch, dass er sich einfach fragt, so, was ist das? Ist das wichtig? Muss ich das beachten? Und zeig mir das einfach, weil ich gesagt habe, zeig mir immer lieber alles. Ich gucke immer kurz drüber und wenn es nicht wichtig ist, kannst du es immer noch abheften. Aber und ne?
Bürokratie ist, also Papierkram ist genauso schlimm, oder?
Ja.
Ist genauso viel, oder?
Viel.
Oder ist Deutschland schlimmer?
Nein, Deutschland schlimmer. Da hast du nicht so viele Sorgen wegen
Wollen
Unterlagen.
Sie einen Ausweis? Ja. Hier, neuer
Ausweis. Zack, fertig.
Es ist ja, wenn du damit nichts zu tun hast, auch für uns ist das schwierig. Ich muss mich da auch reinfressen und das durchlesen. Und dann habe ich das gelesen und habe eigentlich nichts verstanden. Und dann weiß ich auch nicht viel mehr. Dann muss ich das nochmal lesen und vielleicht mal ein bisschen was gucken. Und erst dann versteht man das, was die wollen. Weil das ist ja Bürokratendeutsch, ist ja ein anderes Deutsch. Ne? Das ist ja schon speziell.
Vor allem alles ist ein bisschen, also es wird zwar besser, habe ich das Gefühl, aber es ist noch so viel händisch und manuell zu erledigen, wo du dir denkst,
warum gibt es keine Online-Anhörung für alles Mögliche?
Genau.
Einfach, oder bei manchen Sachen ist es sogar so, du kannst es hier ausfüllen und speichern, dann wird es im Browser gespeichert und du musst dann einfach, kannst dann später, wenn du die restlichen Unterlagen hast, es noch beifügen. Aber ich verstehe die Logik auch nicht, weil ich mir denke, wenn ich meine Schrift sehe, das muss doch auch so viel Arbeit sein, das zu entziffern, dann macht es auch Sinn, wenn ich es einfach abtippe.
Ja.
Also klar, ich verstehe, man muss einen PC haben und sowas alles, man muss Zugriff auf digitale Sachen haben, aber wir würden uns alle, glaube ich, viel Ärger ersparen. Einfach einen Brief mit, hier ist ein Formular, bitte scannen Sie das ein oder sowas, hier ist der Link, zack, bums, fertig, füllen Sie es aus.
Ja, also für die junge Generation ist das vielleicht einfacher mit Internet und so.
Ja.
Also ich, einer
davon.
Man
könnte ja beides machen, ne?
Ja.
Du drückst das Formular aus, aber es ist ein QR-Code auch, wo du es dann...
Genau,
dann,
ne? Es gibt auch die alte Leute, die sage ich, die noch nicht so deutsche Sprache kennen, die haben auch keine Ahnung von Internet und sowas. Also bei uns haben wir früher auch kein Internet gehabt.
Ja, ja.
Wie sollen wir uns mit solchen Themen beschäftigen? Mhm. Und das ist jetzt alles für uns neu.
Ja, stimmt schon.
Das ist auch schwierig
mal,
für uns.
Also wenn wir kriegen regelmäßig mal auch mal Post vom Blitzerkasten, sag ich mal, ne, weil immer mit unseren Kundenautos unterwegs ist und wir dann rausfinden müssen, wer ist dann auch gefahren und sowas alles. Und wenn der außerhalb von Köln fährt, kriegst du eigentlich immer einen Brief, wo du was schreiben kannst, Zeugenaussage, der und der ist gefahren und eine Online-Anhörung, wo du es quasi scannen kannst und online eingeben kannst. Bei der Stadt Köln kriegst du einen Brief und du kannst es einscannen und per Mail dahin schicken. So, kannst du, steht auch nicht, dass du machen sollst, aber ich mache das einfach, weil Porto bezahlen, dann den Brief richtig knicken, dass das dann auch zurückgeht und sowas alles.
Witzig.
Das ist so und
zum Briefkasten gehen.
zum Briefkasten gehen, dann dafür sorgen, dann hat der Postbote es auf dem Weg noch den Briefkasten wahrscheinlich verloren oder gefressen. Wir haben so viele Briefe immer gehabt von Kunden, die nicht angekommen sind. Also, ja. So viel zum Thema Inhaltsangabe.
Wieso? Ja. Inhaltsangabe. Ich rede heute über eine Mechatronik an einem VW Tiguan. Der Adnan redet über einen Turbolader, auch an einem VW Tiguan. Mhm. Und der Robin redet über einen VW Tiguan. Nee. Worüber wolltest du reden, Robin?
Mercedes ML, und zwar eine Kuriosität, was eigentlich dann unterm Strich doch gar nicht so mega kurios war, sondern sich einfach nur so ein bisschen aufgestaut hat. Genau.
Jetzt hast du mich aber schon so mich ein auch bisschen schon
gecatcht, ja.
Gecatcht. Dann leg doch direkt los.
Und ich erzähl
los.
Auch gleich noch wollt was über... Wollt
ihr euch nicht doch so ein bisschen gedulden, dass die Spannung, so. Der oh. Spannungsbogen... Okay.
Ich finde, da musst du aber so bei jeder Geschichte, die jetzt jemand anders erzählt, musst du dann so einwerfen, das ist wie bei meinem ML später.
Achso. Komm, später dazu mehr. Dann würde ich sagen... fange ich mal an.
Und du hast mich auch noch vollkommen vergessen, ich hatte ja auch noch was.
Ach, du hast jetzt auch
einfach
noch was?
Einfach noch über Kundengeschichten, einfach mal im Allgemeinen.
Ja, dann Start.
Da können wir doch auch einfach nur die ersten 5 Minuten erzählen, die wir heute Morgen erlebt haben, oder?
Die wir jeden Morgen
erleben. Die wir jeden Morgen
5 Minuten.
Die ersten 5 Minuten?
Die,
wie viel so viel Zeit haben wir gar nicht.
Die 12 5 Minuten pro Stunde, das reicht schon auf 8 Stunden, also da kommt einiges zusammen.
Schieß mal los.
Eigentlich geht es mir da heute darum, so ein bisschen mal drüber zu sprechen, was für interessante, diverse Erfahrungen wir gemacht haben mit älterer Kundschaft, wo wir gerade auch bei digital und nicht digital sind, den Bezug, die Leute zur Welt im Endeffekt haben und wie man miteinander umgeht. Also wir hatten, mir ist das gestern aufgefallen, wir hatten nämlich einen Kunden da, mit dem habe ich mich vor 6 Wochen oder sowas, glaube ich, also relativ Anfang des Jahres, ganz schön in der Wolle gehabt, weil der um 16:45 auf dem Hof gefahren ist, Josh vorher mit ihm Kontakt hatte und da ein Ersatzteil besorgt hat, wovon ich nichts wusste und der Kunde auch eigentlich nichts davon wusste. Und der einfach unangekündigt auf dem Hof stand nach Feierabend.
Wo er nicht wusste, dass es da ist.
Wo er nicht wusste, dass es da ist. Also das war gerade, er ist gekommen und er stand einfach auf dem Hof und wollte mit mir rumdiskutieren, warum ich ihm jetzt nicht helfen kann. Und ich sage, ja, weil wir 16:45 haben. Wir haben jetzt halt Feierabend, mein Bruder ist nicht mehr da, weil ich glaube, du musstest vorher so irgendwie zum Zahnarzt oder wie auch immer, ich weiß es gar nicht mehr so genau, du warst auf jeden Fall nicht da und der unfassbar unfreundlich geworden ist, weil er wäre ja durch die ganze Stadt gereist und was mir einfallen würde, ihm jetzt nicht zu helfen, was für ein schlechter Service das wäre und ich sage, tut mir leid, aber ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Sie können doch nicht einfach nach Feierabend hier auftauchen, ich versuche ihnen zu helfen, obwohl ich schon Feierabend habe und dann werfen sie mir 15 Mal im Gespräch vor, dass ich mich nicht um sie kümmere. Und der war gestern da, super, super freundlich. Also, wir haben ihm mittlerweile auch geholfen, das Thema ist erledigt. Ne? Super, super freundlich, total zuvorkommend, entspannt, erzählt eine Geschichte über Londoner U-Bahn und wie sie im Vergleich zu Pariser U-Bahn sind. Also wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen bin ich mit ihm gekommen und war total überrascht, dass man sich mit solchen Leuten, nicht mit solchen, sondern dass man sich einfach, wenn man sich entspannt miteinander unterhält, einfach und sich nicht auch verstanden fühlt natürlich, dass man ein ganz anderes Verhältnis miteinander haben kann. Das ist tatsächlich etwas, was wir bei älteren Leuten öfter mal das Gefühl haben, dass deren Zündschnur, sich aufzuregen, etwas kürzer ist als bei jungen Leuten, weil sie das Gefühl ist haben,
was abgebrannt, ne?
Ja, genau, dass man, dass die dass das Gefühl haben, man würde sie schlecht behandeln.
Ist was abgebrannt.
Es wäre irgendwie sogar ein bisschen altersdiskriminierend. Man würde sich mit denen nicht richtig beschäftigen wollen. Früher hätte man das anders gehandhabt. Und da kommt so einiges zusammen. Und ich wollte einfach nur mal eine Lanze brechen für all die Leute, die auch im Alter noch eine gute, gute Laune haben, zu uns kommen und sagen, hey, ich habe Vertrauen zu euch. Die Welt verändert sich wahnsinnig, aber ich bin echt froh, dass ich euch habe, dass ihr eure Arbeit gut macht. Und ja, da wollte ich auch mal darauf hinweisen. Und wie spannend das ist, dieser Kundenverhältnis, in dem Kundenverhältnis, wie der Tag der Person so wahnsinnig einen Einfluss darauf hat, wie die mit uns umgehen. Und wir haben ja mittlerweile ja eine ganz klare Politik, wer frech ist, fliegt raus. So. Oder kann er mit uns reden, wenn er wieder freundlich ist, ne? Genau.
Reden kann man da eigentlich grundsätzlich immer über alles, ne? Ja. Solange der Ton stimmt und die Musik den richtigen Rhythmus hat, geht das eigentlich. Wenn irgendwo der Schuh drückt, dann kann man das ansprechen. Aber ich finde, gerade so diese alte Garde, halt so diesen alten Stil, den die dann so mitbringen, diese alte Schule, sage ich es mal so, eigentlich immer ganz angenehm, weil da so ein bisschen Zucht und Ordnung irgendwie hintersteckt. Das ist so Pünktlichkeit und wir haben was abgesprochen, da gilt noch der Handschlag und all solche Thematiken. Ne?
Und, mal so, mal so.
Mal so, mal so, ja. Das stimmt auch. Ausnahme bestätigen die Regel, so ist das halt. Aber das ist schon teilweise ein cooler Umgang. Und gerade wenn die so ein bisschen ruhiger und entspannter sind, und macht das sehr viel Spaß mit denen.
Ja, ja. Heute ein anderer älterer Kunde, auch der schon Ewigkeiten da ist und jetzt lange nicht mehr da war, weil er ein neues Auto hatte, der kam rein, brachte ein Auto und ich sag, ja, komm, kriegen Sie heute im Laufe des Tages wieder. Er sagte, das schaffe ich gar nicht, ich komme erst am Donnerstag. So, machen Sie sich bitte keinen Stress, ne? Ich super entspannt. Also einfach nicht dieses typische, ich bringe den Wagen um 9 Uhr, ich möchte ihn bitte um 9 Uhr wieder haben, weil ich muss dann unbedingt zu meinem einzigen Termin die Woche.
Ja, das ist ja eh so ein Ding, wo ich mir mal denke, wie kommen die Kunden darauf, wenn kein Termin abgesprochen ist, dass das Auto am gleichen Tag fertig ist?
Ja, oder dass also, es sofort hochgehoben wird.
Ja,
das ist so eine ganz kannst du Hand drauf machen, dann wird der repariert.
Ja, genau, ja. Mit Löcher in den Händen. Ne?
Ja, oder letztens sagt ein Kunde zu mir, warum ist der Wagen noch nicht fertig? Ist doch nur ein Ölwechsel. Dann sage ich, ja, aber... Ja, aber der
ist halt so, nicht geschafft.
Der ist halt, nee, der rief um 11 Uhr an oder sowas.
Achso, und hat also, den Wagen reingebracht,
gibt den Schlüssel ab, sagt nichts davon, dass er den Wagen irgendwann zu einer bestimmten Zeit wieder möchte, weil das kann man kann ja über alles diskutieren. Und um 11 Uhr ruft er an und sagt, ich sage, ja, der Wagen ist noch nicht fertig. Ja, also ich brauche den Wagen doch, warum ist er nicht fertig? Ich sage, ja, wo sollen wir denn wissen, dass er fertig sein soll? Also wir haben ja an dem Tag 15 Autos und die priorisieren wir nach dem, was halt gemacht werden muss. Und dann kommen dann so Durchsichten und so Inspektionen und sowas alles. Aber wenn man vorher sagt, Entschuldigung, kann ich den Wagen bitte bis 11 Uhr wieder haben? Ich weiß, es ist ein bisschen unkonventionell, bla bla bla. Kriegen wir alles immer irgendwie geregelt. Ja. Man muss eben nur sprechen. Sprechende Menschen kann geholfen werden.
Das Schlimme ist dann, wenn die dann unfreundlich werden.
Genau, das ist dann, mit diesem Frechen, wo ich dann sage, wo wir einfach sagen, okay, dann kommen sie den Wagen ab, dann sind wir eben nicht ihre Werkstatt. Mhm. So. Und ich glaube, der Kunde hat sich sogar so aufgeregt. Er meinte dann erst, ja, okay, hat aufgelegt, glaube ich, ohne dass er was dazu gesagt hat. Und ich glaube, der Kunde hatte dann den Wagen sogar einfach abgeholt und ist jetzt seitdem auch nicht mehr gekommen, aber.
Ohne Wer auch nicht ohne. Will, der
dann
hat schon.
Ist es so.
Ja, sicher.
Natürliche Selektion.
Wie gesagt, man kann über alles sprechen und so viel Mühe, wie wir uns mit unseren Kunden geben, ehrlich gesagt, lächerlich, was man manchmal da gefallen
hat. Das habe ich nur hier bei euch gesehen. Im Vergleich mit unserer Heimat, wie die Kunden behandelt wird, ist komplett anders.
Wie ist denn da bei euch?
Du bringst Auto und dann wird halt gemacht und das wird auch nicht so viel erklärt wie ihr. Ihr gibt so, sage ich, so langer Bericht für den Auto. Das und wird so gemacht und so. Das wird alles dann dort nicht erklärt. Du hast das Problem, machen oder nicht? Ja oder nein? Ja, okay. Wird so viel kosten, fertig. Hier erzählen wir alles für Kunden.
Ja,
und das ist auch richtig. Ne? Ich sag nicht, das ist falsch, das ist auch richtig. Aber man muss auch irgendwann auch auf Zeit darauf achten.
Ja, und
vor allem. Natürlich, das kostet viel Zeit.
Ja.
Das ist
vor jeder, allem. Jeder Telefonate 15, 20 Minuten.
Ja.
Das ist auch zu viel.
Kannst du Geld mit verdienen in der Zeit?
Ne? Ja.
Es gehört bei den Leuten, wo wir so lange sprechen, ist es ja meistens auch keine Inspektion oder sowas, wo eine Kleinigkeit dran ist.
Nö, sag das nicht.
Ja, auch schon natürlich. Aber es sind oft ja auch große Fehlersuchen und sowas, wo Josh und Robin dann viel Zeit mit verbringen, wo ja, auch viel auch Anamnese auch ist. Ne? Und dann sagt der Kunde in den letzten zehn Sekunden vom Gespräch, sagt der Kunde, ach so, die Zündkerzen hat mein Cousin schon mal getauscht.
Ja.
Und dann stellt sich raus, das war der Fehler oder sowas, deswegen wir so viel Zeit investieren müssen. Ne?
Wie ist das Fehlerbild aufgetreten? Wann, wie oft, was machen Sie? Und,
man kann nicht zu viel schreiben.
Habe ich, glaube ich, heute 10-mal gefragt, die Fragen. Das war, Und dann mit zu viel schreiben ist auch so ein Thema. Da müssen wir auch nochmal dran. Weil
ich dachte, du warst glücklich darüber, was ich aufgeschrieben habe.
Was du aufgeschrieben hast, auf jeden Fall, aber nicht, was dein geliebter Bruder aufgeschrieben hat.
Ach so.
Ja, da war nämlich heute eine Karte in meinem Fach drin. Ja, noch so in Farben unterteilt. Rot ist immer Fehlersuche. Grün ist TÜV und blau ist halt normale Wartung, geplante Reparaturen.
Mechanik,
das Normale halt so, sag ich mal. Und dann steckt halt eine rote Karte bei mir drin. Da stand einfach nur drauf, eingeschleppt, Anlasser, Fragezeichen, Kabel, Fragezeichen.
Ja.
Da kann man viel mit anfangen.
Dirk hat das nicht du geschrieben.
Es war sehr, ich weiß nicht, wer sie geschrieben hat, keine Ahnung.
Kundin hat einen Leihwagen.
Ja, Leihwagen war da noch so drauf gekritzelt.
Das war ich nicht.
Ja. Und da konnte ich natürlich viel mit anfangen.
Aber wir hatten eine andere Karte, worüber wir gesprochen haben.
Das, die war aber ähnlich ausgefüllt.
Aber ich krieg nicht mehr zusammen, was da war.
So, und dann musste ich, doch das war, was stand denn da nochmal drauf? Da stand drauf, Leistungsverlust schaltet nicht, 6., 7. Gang.
Mhm, aber ja, das war tatsächlich, die habe ich auch nicht geschrieben. Die hat Sebi aus meinen Notizen einfach sich zusammengebastelt.
Das hat mich dann auf jeden Fall viel Arbeit gekostet, ja, um nachzuvollziehen, was ist überhaupt mit dem Auto, was beanstandet die Kundin denn genau, wurde eventuell was schon gemacht, weil die Kundin ja eine Stunde vorher den Jungs im Büro das alles erzählt hat und ich das dann nochmal erfragen muss, laufen muss. Und das ist einfach, danke, einfach dann schwierig, so dass wir da auch gesagt haben, wir müssen uns da auch nochmal verbessern, was die Thematik angeht, einfach auch um die Abläufe besser dann hinzukriegen. Aber das ist ja auch ein Prozess.
Ja, und da in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass wir in unserem Buchhaltungsprogramm tatsächlich auch, wenn wir aus dem Termin heraus einen Auftrag erstellen, das geht auch, dann wird der, was wir in die Notiz unten reinschreiben, in den Termin automatisch in den Auftrag mit reingenommen.
Ah, okay.
Ganz spannend. Aber dieses Bemerkungsfeld wiederum haben wir nicht,
auf den Druck.
Nicht auf dem Werkstattausdruck. Mhm. Auch ganz spannend. Da muss ich mit dem nochmal drüber sprechen, mit unserem Außendienster, der dafür Programmierer, der dafür verantwortlich ist. Weil das finde ich mir auch ganz spannend, weil wenn das nämlich einfach geht, dann spart man sich nochmal mehr Tipparbeit, weil gerade der ganze Text oder sowas kann man dann da reinschreiben.
Ja, aber meistens ist es so, wenn ich die Fahrzeuge morgens annehme, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich morgens mit als erstes da bin. Nicht nur um die Werkstatt aufzuschließen, sondern auch um halt die Annahme morgens durchzuführen, wenn Sebastian noch nicht im Büro ist, dann schreibe ich das auch nur in Stichpunkten in den Text rein, weil so viel wie die Leute dann erzählen, kannst du gar nicht tippen. Also da müsste ich wirklich schon einen blinden Schreibwettbewerb nur über Tastatur gewonnen haben. Und ich kann euch sagen, 10 Finger tippen in der Schule, das hatten wir in Informatik, war ich absoluter Rotz. Ich muss auf die Tastatur gucken teilweise, ansonsten, weil ich dann im Denkprozess drin bin, da kann ich mich nicht auf meine mechanischen Fähigkeiten verlassen. Ist besser geworden, aber trotz alledem sind da meistens immer nur Stichpunkte drin. Das sollte man dann idealerweise nochmal aber ausformulieren. Gerade wenn du den Auftrag selber nicht bearbeitest, sondern ich eine Annahme durchführe und Robin das Fahrzeug dann später übernimmt, muss es gerade bei Fehlersuchen so detailliert wie möglich sein. Und das ist eben genau das Problem, was bei dem Toyota passiert ist. Da war ich gerade unterwegs, Robin war nicht da und dann wurde der Wagen eingeschleppt und dann hat Sebastian zwischen Tür und Angel das Ding nur kurz aufgenommen, hat was reingeschrieben, Auto springt nicht an. Toyota.
Der Anlasser?
Toyota.
Toyota?
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, natürlich.
Kenn ich.
Kleine schwarze Toyota.
Toyota.
Starlet.
Ja,
Starlet, genau. Ja. Okay, wir hatten auch einen Kia auch noch, wo der ADAC nämlich die...
Das ist noch eine andere Geschichte, ja. Mhm. Aber... auch da zum Beispiel, ich habe das jetzt zum Glück mit einem auch mitgehört, als das Auto angenommen wurde, aber normalerweise muss halt einer von uns mit dabei sein, weil wir, das habe ich im Robin heute auch schon gesagt, wir wissen, weil wir ja so viele Kundengespräche führen, die fehlerspezifisch sind, auch ganz genau, was wir erfragen müssen, was wir für Informationen brauchen. Und da wir die beiden sind, die Diagnose halt durchführen in den meisten Fällen oder zumindest delegieren, wenn dann was klar ist, aber einer hat den Hut auf bei der Geschichte, sollte derjenige zumindest auch wissen, was Phase ist. Und wir beide wissen inzwischen ganz gut, worauf wir jetzt achten müssen und der andere kann damit viel anfangen und wenn irgendwas ist, können wir uns halt immer auch nochmal fragen. Aber gerade bei solchen Fällen, wo der Wagen halt am ADAC eingeschleppt wird, im schlimmsten Falle der Kunde selber gar nicht vor Ort ist, sondern nur einen Zettel gemacht hat, ist das halt, ist Blödsinn.
Ich mache das mittlerweile sowieso, dass ich den Kunden eigentlich immer erstmal anrufe, bevor ich am Auto überhaupt anfange. Aber so der O-Ton, der Originalton, den der Kunde gegeben hat, das wäre halt cool, wenn das draufsteht, dass ich einfach weiß, was hat er denn überhaupt gesagt und worum geht es überhaupt? Dass ich nicht so ganz blöde dann da
Was schon wirklich super gut funktioniert bei uns. Und es gibt natürlich immer noch Verbesserungspotenzial. Und das ist gerade bei dem Toyota halt besonders aufgefallen. Ja. Obwohl wir da halt relativ schnell ja auch wussten, was Phase ist. Nur da fällt es halt dann dran auf, ne? Oder wo wir uns dann so ein bisschen in der Haare gehabt haben am Montag, wo ich mich fürchterlich darüber aufgeregt habe, weil keiner irgendwie wusste, was ist und das irgendwie zwischen Tür und Angel auch untergegangen ist. Genau das Gleiche, irgendein ADAC-Auto, was eingeschleppt wurde, niemand wusste so wirklich Bescheid und so kann man halt nicht arbeiten. Und dann müssen wir auch immer, das ist das Geile, immer reflektieren und gucken, was können wir verbessern und was können wir nochmal optimieren und wie können wir es hinkriegen, dass es für alle am besten ist, für uns in der Werkstatt, für die Jungs im Büro und am Ende natürlich für den Kunden, weil der profitiert am meisten davon, wenn er im Vorhinein halt so viel wie möglich Infos schon rausgeben konnte, um uns die Diagnose zu erleichtern. Und wir haben das jetzt schon öfters mal gesagt, es ist gut, wenn die Kunden ein Video haben, wenn die das Auto nicht abgeben können, wo die dann mal ganz kurz den Fehler zeigen. Das haben wir auch mal im YouTube-Stück hier eingebaut, wir zwei Robin. Da einfach mal ein Video, das ist das Geräusch, so macht er das. Natürlich nicht während der Fahrt filmen, brauchen wir nicht drüber reden, aber das hilft schon mal, das Ganze weiter zuzuordnen, weil der Kunde gibt das Auto ab, idealerweise.
Ruf bitte, muss ich aber kurz reingehen, ruf bitte nicht an und sag, ich habe euch ein Video geschickt, was da kaputt. Das geht nicht.
Das funktioniert nicht.
Nein. Das ist nur eine Eingrenzung und mal eine grobe Richtung finden.
Ja, vor allem ist der Wagen ja dann noch da.
Ja, genau, ja. Richtig. Ja.
Aber das hilft halt dann wirklich weiter, weil du weißt, in dem Falle wussten wir, das Geräusch kommt halt bei einer stärkeren Bodenwelle. Es kommt vielleicht nicht, wenn du einfach nur über eine Unebenheit fährst. Ja.
Kunden demnächst, wenn wir sagen, wir haben der Fehler tritt bei uns nicht auf, nehmen den Wagen nochmal mit, fahren Sie damit nochmal, so eine Smart-Brille mitgeben, wo wir dann sagen können,
so eine Meta-Brille.
Okay, irgendeine Marke, die wir nicht nennen, es gibt ja auch andere Brillen, nimm jetzt mal auf und dann filmt die das. Ne?
Okay, Garmin,
das Video speichern.
Oder,
Klassiker.
Ja.
Oder wir hängen den Leuten mal eine GoPro rein,
Robin. Faden verloren. Was soll ich jetzt sagen? Zweck, ich weiß nicht mehr.
Ist nicht schlimm. Pah. Adnan,
dreh den Zweck auf.
Du wolltest was erzählen über Tiguan.
Jawohl.
Ja. Und da haben wir Tiguan.
Ist ein Auto.
Ein Sphärer, Turbolader. Da haben wir ein Problem und der Kunde bemängelt Leistungsverlust und geht Auto Notlauf, keine Leistung mehr. Ja, und dann haben wir Auto reingefahren. Das Fehler tritt auch richtig im heißen Zustand. Mhm. Ja, und dann haben wir Fehler ausgelesen, dann haben wir Fehler drin, Ladedruckregelung drin. Ja, und dann haben wir uns durchgeschaut, haben wir geguckt, Turbolader geprüft. Und dann haben wir festgestellt, dass die... Das ist ein Turbolader, ist bei dem jetzt mit dem Abgaskrümmer zusammen. Und wir haben hier das, wie ist die Teil?
Druckdose,
habe ich die komplett den Namen vergessen. Es gibt auch, manche sind die auch elektrisch geregelt und manche ist mit Unterdruck. Und bei dem ist diese Stange im heißen Zustand hängt fest. Mhm. Und dann in den Fall, dann regelt der Turbolader nicht mehr. Mhm. So, die zeigen wir mal kurz euch an.
Der Adnan schließt jetzt quasi die Unterdruckpumpe an die Unterdruckdose an und macht das, was normalerweise das Regelventil vom Motor macht, um die Ladedruckregelung halt zu realisieren. Ne?
Jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit, und zwar ist das nicht Unterdruck geregelt, sondern Überdruck.
Ja.
Das ist richtig, der wird aufgedrückt, nicht aufgezogen. Das ist eine Besonderheit bei den Fahrzeugen. Und das auch selber, das heißt, der Turbolader, der den Ladedruck ja da, wo der grüne, zeig mal, wo der Druck rauskommt, genau, da dann in die Ansaugbrücke geht, da ist ein Abgriff dran und da wird auch der Druck über ein elektrisches Ventil, das das noch einregeln kann, auf die Druckdose draufgegeben. Das heißt, der erzeugt den Druck selber, mit dem der sich dann logischerweise auch einregelt. Das ist so eine kleine Besonderheit.
Das ist der ganze Turbolader, das kann er
nicht. Ja. Jawohl.
Wow. Spielzeug.
Mit. Ja. Abgaskrümmer noch zusammen. Ne?
Bei einem, was für ein Motor ist das?
Ein Sphärer,
der kleine. Mhm.
Steuerkettenmotor, ne?
Steuerkettenmotor, der ohne Kompressor ist.
Das ist aber schon die neue Generation Steuerkette, ne?
Ja.
Der mit der wassergekühlten Ladeluftkühlung.
Korrekt, ja. Der ist das.
Was für ein Gleitschienen hat der?
Was?
Hä?
Was?
Die Steuerkette, was für Gleitschienen hat die?
Wie, was für Gleitschienen hat die?
Aus Aluminium oder aus Plastik?
Kunststoff. Gibt's nicht aus Alu.
Ich hatte die Community-Frage schon mal vorgegriffen und da hat jemand nach Aluminium-Gleitschienen gefragt.
Es gibt eine Aluminium-Fassung davon, aber der Rücken ist immer aus Kunststoff, Plastik, wo die drauf läuft.
Spannend. Also heißt, ich habe die Frage vorher weggenommen, aber dann.
Ja. Danke
später
für die qualifizierte Frage.
Ich hatte mich das auch gefragt, als ich die Frage gelesen habe. Ich dachte, das habe ich noch nie von gehört.
Jetzt aber gerade gecrashed, mein
Lieber. Ja,
danke. Hör zu. Danke.
Dafür. Und dann ist bei dem, wir haben erstmal im Kaltzustand geprüft und das hat dann funktioniert. Man sieht jetzt, wie der schnell gesprungen ist, hängt. Jetzt in dem Sinne, wie der gehangen?
Doch.
ganz sauber zurück. Jetzt hängt.
Jetzt wow. Pop. Ja. Pop.
Normalerweise müsste das ein gleitender Übergang
ganz
sein.
Ganz langsam mhm.
genau.
durchgehen.
Und ja. man kann auch merken, hier, weil das so ausgeschlagen ist, haben wir Schraubenzieher.
Ja. Wir.
Dann können wir hier mal kurz zerlegen hier.
Hier in der Werkstattstudio.
Mal kurz zeigen.
Nüsti hat man immer.
Nüsti hat man immer.
Nüsti hat man immer, Mann.
Und Frau?
Auch.
Auch?
Okay. Je nachdem, was sich für eine Ausbildung hat.
Ja, Junge, das wird kaputt Mann. Gehen.
Was haben die doch?
Nachher sagt, du hast meinen Schraubenzieher kaputt gemacht.
Na, wo ist schon kaputt hier? Da. Ja. Kaputt gemacht.
Das ist diese Klappe.
Ah, okay.
Hier.
Und die.
Zeig mal von der Seite.
Das ist die Wastegate-Klappe, weil das ein Wastegate-Turbolader ist, ne?
Ja.
Wastegate, also quasi Wastegate heißt Müllklappen?
Mülltor.
Mülltor?
Ja. Ja, Mülltor, wortwörtlich übersetzt Mülltor. Stimmt, ja.
Das heißt quasi, die Abgase gehen in dem Moment Mülltor. Nicht mehr durch das Turbinengehäuse durch, sondern gehen am Turbinengehäuse vorbei, direkt in Richtung Cut. Ne? Und dadurch wird kein Antrieb mehr von der Turbine erzeugt, wodurch natürlich dann auf der Verdichterseite auch kein Druck aufgebaut wird.
Drückt das praktisch, ne?
Ja. Das heißt, theoretisch, wenn die Wastegate-Klappe quasi nicht im Anschlag ist, dann wird der Turbolader angetrieben und sonst eben nicht.
Genau.
Ja. Ja. Auch theoretisch.
Auch praktisch und auch.
Ja. Praktisch meine ich.
Und die Klappe, die Wastegate-Klappe ist bei dem komplett ausgeschlagen und dann irgendwann hängt auch fest.
Das heißt, dann wird der Turbolader immer angetrieben, obwohl er gar nicht angetrieben werden soll. Yeah.
Genau.
Und was passiert halt dann?
Überdreht.
Zu viel Ladedruck im schlimmsten Falle, ne?
Und dann ja. Notlauf. Die Steuerung Notlauf. Greift dann ein.
Die greift dann die sofort Zündung ein. Runter,
die Einspritzung weg.
Damit die Ansaugbrücke halt nicht irgendwann platzt, ne?
Ja. Genau.
Das ist zu viel Druck. Druck, okay. Wow. Und die Unterdruckdose wird gesteuert über?
Über einen
Überdruck.
Überdruck.
Ja, ich hatte nur nicht gerade das visuell nochmal, wenn man das quasi jetzt, der Überdruck wird wo erzeugt?
Vom Turbolader selber.
Ah, okay. Also wenn der Turbolader quasi zu viel Druck hat, dann sagt der, geht die Klappe auf, damit er weniger Druck hat.
Genau, und die Leitung geht praktisch von der Ansaugbrücke oder von dem Geweih, was danach kommt, direkt runter auf die Druckdose. Genau, da ist der Stutzen, wo das abgegriffen wird.
Witzig.
Und da ist allerdings noch ein EPDW zwischen, ein elektropneumatisches Ventil, was das ein bisschen einregeln kann. Ne? Ja, das war's.
Und das war der Fehler bei dem
Auto. Wahnsinn. Total spannend. Ich finde, dass man sieht, so ein Turbolader, man kennt so die klassischen, aber irgendwie so Wastegate oder so, das war mir bis jetzt noch nicht so bewusst. Ich finde es immer wieder beeindruckend, was sich Ingenieure ausdenken und was man aus Guss, also was man was gießen kann und was
funktioniert. Das ist funktioniert.
Ja.
In Millionen Autos.
Ja. Wirklich. Das ist schon krass.
Das ist unglaublich.
Spannendes Ding. Aber haben wir schon häufiger jetzt mal gehabt, dass die hängen bleiben.
Ja, ne? die würden undicht.
Aber schon lange nicht mehr.
Genau, das ist auch so wie Membrana drin.
Mhm.
Das in dem Dose hier. Mhm. In dem Dose, so wie Membrana, das ist wie Gummi, ist Gummi.
Mm-hmm.
Die werden undicht, die halten den Druck nicht mehr.
Lange nicht mehr gehabt, ne?
Ja.
Also so eine Dose, dass die wirklich mal kaputt gegangen ist, hatten wir sehr, die sehr lange nicht
mehr. Und dann würde dann im Zweifelsfall auch die Klappe immer offen stehen, ne?
Was?
Würde die Klappe auch immer offen stehen dann, ne?
Nein.
Immer zu sein, ne?
Zu sein.
Ja. Weil da drin in der Dose ist eine Feder, die das Ding quasi nach oben drückt, sodass der permanent halt zu ist und sobald der Überdruck kommt, drückt er das Ding auf.
Korrekt.
Ja.
Crazy, ne?
Also quasi die gleiche Symptomatik, wie als ob es fest hängen würde. Im Endeffekt ist es egal, muss eh neu, ne?
Ja.
Die Frage ist halt immer nur, in welcher Position er hängen bleibt.
Ja.
Unterschiedlich. Meist, oder bei den Dieseln mit VTG-Verstellung, das ist ja die andere Regelart, die es gibt, hat man da noch häufig im Federspeicher drin stehen, mal Ladedruck zu hoch, mal Ladedruck zu niedrig. Weil je nachdem, wo der mal hängen geblieben ist.
Überschritten oder unterschritten.
Das kann auch oftmals drin stehen. Ja, das kann man so sagen. Ne?
Der hat quasi auch nochmal so eine interne Schubumluftumkehrung, das heißt ein Schubumluftventil. Das ist dafür Klassiker. Da, damit die Verdichterseite nicht gegen die eigene Luftsäule läuft. Das heißt, wir verdichten ja die Luft, die wird zusammengepresst. Wir verringern das Volumen um 50%. Dadurch erhöhen wir den Druck um das Doppelte. Ja, müsste theoretisch physikalisch so sein. Korrigiert mich da gerne. Und wenn wir jetzt schlagartig mit der Drehzahl runtergehen, beispielsweise wir beschleunigen, wir haben einen hohen Ladedruckaufbau und auf einmal geht dann die Schubabschaltung rein. Das heißt, die Einspritzung wird weggenommen. Wir haben keinen Kraftstoff mehr, der eingespritzt wird. Dann brauchen wir auch diesen Ladedruck nicht mehr. Und dann würde in der reinen Theorie, weil die Drehzahl so stark absackt, der Turbolader aber noch eine hohe Verdichterdrehzahl hat,
die Welle andauernd gegen die Luftsäule arbeiten. Das ist dieses...
Einen Punkt vergessen. Benziner, Drosselklappe zu und dann pumpt er das
gegen die Drosselklappe. Ja, gegen die Drosselklappe, ja. Aber wir verdichten oder wir laufen quasi gegen die Luftsäule und das ist dieses typische, was man so von typischen Subarus halt kennt.
Jetzt kommt die Masterfrage, warum nur beim Benziner, nicht beim Diesel?
Gegen die Luftsäule? Ja, ich musste ihn das fragen.
Nochmal, ich hab die Frage nicht verstanden.
Ich sag, jetzt kommt die Masterfrage, das, was der Josh gerade erzählt hat mit dem dieses Geräusch, was die Subarus da oft machen. Warum auch Schubumluftventil? Warum ist das eher ein Benziner-Teil als ein Diesel-Teil?
Warum macht der
Diesel das nicht?
Wegen der Geschwindigkeit vom Turbo oder der Welle?
Nee? Drosselklappe.
Also wegen
der Drosselklappe. Wenn ein Benziner gedrosselt läuft, also ein Diesel hat zwar auch eine Drosselklappe, aber für einen ganz anderen Grund. Und zwar zum Ausmachen, um den praktisch abzuwürgen, um den sanft ausgehen zu lassen und für die AGR-Einleitung wird die so leicht angestellt, um eine andere Luftströmung zu erzeugen. Ja. Und beim Benziner lege ich ja die Last fest, in dem, wie weit ich die Drosselklappe auf und zu mache. Und wenn die dann zu ist, ich gehe vom Gas runter, dann läuft er noch nach und dann schiebt er mir die Luftsäule gegen die Drosselklappe. Kommt wieder zurück zum Turbo und das kann in die ganze Welle zerschießen.
Deswegen kommt halt dieses Geräusch auf. Und hast du Schubumluftventil, das heißt die Verdichterseite oder die Seite ab dem Turbolader wird mit vor dem Turbolader geöffnet und dann fördert er quasi leer. Das heißt, er schiebt die Luftsäule sich selber wieder in den Turbolader rein. Wird aber dann halt gebremst, weil natürlich die Abgase ausbleiben, die das Ding antreiben und halt das Wastegate offen ist.
Ne? Ich habe da eine Frage zu dem Wastegate. Ich habe es gerade nicht so gut sehen können, wie das da drinnen aussieht. Wie sorgt man denn dafür, dass die Abgase in den Turbolader reinlaufen und nicht runter in den Krümmer gehen?
Ja, dafür ist das Wastegate ja da. Die kommen quasi aus dem Krümmer raus, gehen in das Turbinengehäuse rein und gehen dann in der Mitte raus.
Leuchte da mal rein, warte mal.
Also die Abgase.
Ah, okay, das ist quasi Schemat.
Leuchte mal rein. Die Abgase.
Die kommt von hier rein.
Ja, genau. Auf deinen Schoß, Adnan. So, die Abgase kommen hier aus dem Brennraum raus.
Ja.
Gehen dann hier rein in das Verdichter, in das Turbinengehäuse. Werden dann von außen nach innen. Zeig mal da. Da ist die.
Okay.
Bisschen weiter drehen. Hier ist dann die die Turbinenseite. Oh, ich komme da immer durcheinander. Die Turbinenseite und die Abgase gehen dann nach hier raus Richtung Krümmer. Und hier ist quasi das Wastegate, was dann direkt mit dem Krümmer verbunden ist. Und dann gehen die Abgase immer in den leichtesten Weg und das ist halt dann hier direkt raus.
Aber müssen wir aus der Strömungsrichtung?
Auf der anderen Seite ist es andersrum.
Ja.
Hier wird angesaugt. Verdichtet und hier rausgedrückt.
Ja, ja. Aber jetzt von der Strömungsrichtung her, aus den Kanälen quasi raus, müsste es nicht eigentlich Richtung Krümmer gehen? Was sieht man, als ob es so gut machen müsste eigentlich?
Hä? Der Motor treibt den noch an, indem er die Abgase in den Krümmer reindrückt. Das ist ja der Antrieb dafür.
Nein, ich meine aber jetzt, die Gase gehen quasi in diese Kanäle rein, in diese vier Stück. Ja.
Werden gesammelt.
Die werden quasi gebündelt. Aber sieht es nicht, kannst du das mal drehen, Adnan? Sieht es nicht so aus, wie als ob die da durchkommen?
Die gehen hier lang, hier rum.
Ah, okay, ich finde, es sieht in dem Teil so aus, jetzt habe ich das verstanden, in dem Teil sieht es so aus, als ob das quasi da erstmal rüber geht Richtung Krümmer und dadurch das Wastegate umgeleitet.
Nee.
Das war mein Gedanke.
Das lässt ab, okay.
Das heißt dann, okay, und dann ist es für die Abgase einfacher, an dem Wastegate vorbei Richtung Krümmer zu gehen.
Deswegen und sonst Wastegate.
Ja.
Überflüssig. Quasi überflüssiger
Motor. Hey. Ist gut.
Mülltor.
Mülltor.
Das ist so wie Airbag, ne?
Was ist das denn für Turbolader? Ein VTG oder ein Mülltor-Turbolader?
Das ist geil.
Wofür steht VTG?
Hashtag Mülltor. Variable Turbinengeometrie.
Was?
Variable Turbinengeometrie.
Da gibt es keinen coolen deutschen Namen für. Nee. Ist ja schon deutsch.
Ja, deutscher geht nicht.
Ja. Das klingt ja.
Spannendes Thema, ne? Ja.
Das funktioniert ganz anders und das würde jetzt den Rahmen sprengen ohne ein Anschaumaterial. Das können wir vielleicht mal für die nächste Folge.
Der nächste, der kaputt geht.
Oder wen es interessiert, guck mal auf dem YouTube-Kanal von den Autodoktoren, da haben wir das schon so das ein oder andere.
Aber
mal
nicht erklärt. In so einer entspannten Runde hier.
Das stimmt.
Wo es ja dann auch noch Fragen stellen.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Man kann ja auch mal sonst so ein Spezial machen. Turbolader-Spezial oder so.
Turbolader-Spezial klingt interessant.
Ja, klingt nach Turbo.
Power.
Oh. Druck. Nach Power, das klingt nach Power.
Genau. Power.
Wie heiß wird es am Turbolader?
Kommt drauf an, wo du genau dran bist. Das baut sich ab. Also so ein Krümmer kann auch mal rotglühend sein, wenn du richtig Gas gibst.
Ich habe es mal gesehen, dass man die...
Also 800, 900 kommt schon hin im Krümmer.
Können wir mal Popcorn dran machen.
Vollgas, ne? Ja, wie willst du denn da die Temperatur im Schweißbrenner reinkriegen, oder?
Nö. Ich hab mal so ein Video gesehen, wo die das mit so einem Motorradauspuff gemacht haben, dass da in den Schalldämpfer reingeschüttet.
Aber hast du mal einen Motor auf dem Prüfstand unter Volllast laufen gehört und mal daneben gestanden? Wir haben in der Berufsschule einen gehabt. Ich bin in Bonn auf der Berufsschule gewesen, haben wir so ein Prüflabor gehabt. Ne? Und da stand ein BMW-Motor, ein M43. Und der war halt im Prüfstand. Das heißt, mit einem Gewicht, mit einem Gegen... einer Last, die man aufgeben konnte. Und wenn der dann unter Volllast läuft, nicht im Leerlauf, sondern unter richtig mit Last hinten dran, richtig Einspritzmenge, Wahnsinn.
Ja.
Was da eine Geräuschpegel, eine Wärme, eine Hitze rauskommt und dann so ein Krümmer auf einmal anfängt, rot zu glühen, das kriegt man gar nicht mit, wenn man auf der Autobahn fährt. Ne? Also was da abgeht, war ich absolut beeindruckt.
Ich finde, es folgt das vor allen Dingen, das ist nicht nur in einem großen BMW so, sondern das ist ja auch in einem kleinen Lupo.
Ja, natürlich. Die schreien richtig auf der Autobahn, die kleinen Dreizylinder. Bis du mit Tilo oben rauskommst, das siehst du.
Klar. Ich den, als ich den da dazu abgeholt habe, bin ich mit 120 auf der Autobahn getuckert. Ich fast der Außenspiegel abgefallen. Aber es geht nur bergab.
Fällt mir nichts mehr zu ein. Ne?
Das hat Spaß gemacht.
Das ist vorbei.
Das ist ein richtiges Auto noch.
In der letzten Folge haben wir über Fahrsicherheit gesprochen, Verantwortung für andere.
Katastrophe.
Ne? Und jetzt auf einmal sowas.
Kommt hier. Ja so, ja.
Ja, der ist so hoch, wenn ich den Fuß vom Gas gebe, bremst er automatisch.
Was?
Der hat so einen schlechten CW-Wert, wenn ich nicht Gas gebe, dann bremst er automatisch auf 6 km/h runter. Auch auf der Autobahn.
Mhm.
Wenn ich dem LKW nebenher fahre, muss ich gegenlenken.
Ja, das verstehe ich auch.
Das ist kein Problem, weil so machst du die Tür auf, dann tust du deinen Fuß auf.
Gute Idee.
Ja.
Ja, bitte.
Wenn ich Kreisverkehr fahre, lehne ich mich immer in die Mitte.
Mhm. Das umkippst, ne?
Mach ich wirklich.
Echt?
Dass ich nicht umkippe.
Ja, sag ich dir, dass du nicht umkippst. Ich
knall aber schon mit 50 durch.
Dann bist du irre.
Das macht bei so einem hohen Winkel schon mal richtig Spaß.
Dann bist du irre.
Ach nee. Lass uns über andere Dinge reden.
Was haben wir noch?
Der Tiguan. Anderer Tiguan.
Mit einem Wastegate.
Mit einem Wastegate-Turbolader. Nein, der hat VTG. Es gibt im Diesel keinen Wastegate. Ich kenne keinen Diesel, der einen Wastegate hat.
Das habe ich noch nie gesehen.
Wir haben alle VTG.
Ich wollte darauf hinaus, dass du das sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt hast. Das kenne ich gar nicht von dir. Ich kenne keinen. Lehrt mich ruhig eines Besseren.
Ja.
Bestimmt
gibt es irgendeinen, der einen Wastegate-Turbolader in den Diesel eingebaut hat.
Bestimmt irgendwo.
Ist zwar Schwachsinn, aber...
Gibt es bestimmt irgendwo.
Ja, aber ich finde es einfach, dass der diplomatische Merk, dass du ein Medienprofi bist mittlerweile.
Ein was?
Medienprofi. Nicht mehr in Absolutismus sprechen.
Ich wollte gerade was sagen. Lass uns bleiben. Nein.
Lass uns einfach bleiben.
Jetzt muss ich wieder
fangen. Erzähl, was dein Tiguan gemacht hat.
We'll be right back.
Ich versuche gerade mal ganz kurz parallel den Fehlercode eben einmal rauszusuchen. Den hatte nämlich mein lieber Bruder mir noch geschickt. Wir hatten an einem Tiguan 2 Liter Diesel, relativ neues Baujahr 2017.
Ich weiß doch,
mit einem Getriebe, dem 0B5. Nee, es war nicht 0B5, das war schon
das neue. Ja, aber wir sprechen immer solche Sachen nicht. Deswegen habe zwei Sachen im Kopf.
Was ist zwei Sachen im Kopf?
Das mit dem DSG, mit dem bekannten.
Genau, richtig.
Ja, okay.
DQ500 Getriebe ist das?
Nee,
gewesen.
Bekannter
Fehler. Ach so. 2017er Baujahr war die ganze Geschichte. Der hat den Fehlerspeicher gehabt. P173600, Positionsgeber für Kupplung 2, elektrischer Fehler.
Ja,
das ist ein bekanntes Problem bei den Mechatroniken bzw. bei den Steuergeräten, die auf der Mechatronik drauf sitzen. Wie funktioniert ein DSG-Getriebe? Wir haben ein Doppelkupplungsgetriebe oder Doppelschaltgetriebe. Wir haben zwei Kupplungen, die von einer Mechatronik geschaltet werden. Und parallel dazu haben wir Gangsteller, die einzelnen Gänge einlegen. Eine Kupplung ist immer für die ungeraden Gänge, eine Kupplung ist immer für die geraden Gänge und einer von den beiden ist auch noch für den Rückwärtsgang. Ich meine, R, 2, 4 und 6 liegen auf einer Kupplung und 1, 3, 5 und 7. Und der Kunde hatte schon gesagt...
Macht Sinn so.
Macht Sinn so.
Rückwärts
und dann vorwärts. Und dann eins, ja. Nur, ne? Der wechselt Also quasi immer nur die Kupplungen. Ich habe den ersten Gang, ich möchte den zweiten Gang schalten, dann wechselt der nur noch die Kupplungen und muss nicht erst kuppeln, Gang einlegen, dann wieder kuppeln. Das hat man viel, viel verzögerte Schaltvorgänge. Viel, viel weniger verzögerte Schaltvorgänge. Mhm. Und das wird alles von der Mechatronik gesteuert. Die sitzt im Getriebe drin, in den meisten Fällen irgendwo hinter der Kupplung, macht ja Sinn, im Öl. Und diese Steuerungselektronik ist generell sehr anfällig. Das war schon bei meinem Getriebe so. Ich hatte noch das alte DQ250. Da hatte ich schon Mechatronikprobleme bei 50.000 Kilometer. Jetzt der Wagen hat ein bisschen mehr gelaufen. Der hat 150.000 runter, also nochmal 100.000 mehr. Aber auch der hat halt schon die ersten Probleme gehabt. Ließ sich nicht mehr in den Gängen schalten, wo entsprechend die Kupplung 2 vorhanden ist. Ist also Notlauf gegangen. Und dieser Drehzahlgeber sitzt auf dem Steuergerät selber drauf. Das sind so zwei kleine runde Teilchen. Hat bestimmt der ein oder andere Technikinteressierte schon mal gesehen. Die gehen regelmäßig kaputt. Und das ist total interessant zu sehen, mit wie wenig Aufwand man die Dinger eigentlich reparieren kann. Wir haben da mit den Kollegen vom Truck Service Leverkusen zusammengearbeitet. Den haben wir auch schon mal mit bei Vox gehabt. Da haben wir gute Connections geschlossen und bin ich einfach mal vorbeigefahren mit der Mechatronik und habe mir das mal angeschaut, wie so ein Ding repariert wird. Und das ist so easy. Ich hätte gar nicht die Mechatronik mitnehmen müssen, sondern ich habe einfach nur das Steuergerät nehmen können. Habe ich in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich irgendwie so zwischen Tür und Angel das gemacht habe. Die gehen hin, bauen das Ding ab, den Schutz ab, das ist so auf der Platine drauf, legen das Steuergerät rein, dann haben die 3 verschiedene Bohrer, bohren die verschweißten Punkte raus, nehmen den alten Sensor raus, nehmen einen neuen Sensor, den können sie direkt beim Hersteller kaufen, weil VW vertreibt die natürlich nicht, ist gar keine Frage, setzen die dann da ein, verlöten die wieder miteinander, machen dann noch eine Rekalibration von der Software, prüfen das komplette Steuergerät durch und für einen weniger als die Hälfte kann das Steuergerät repariert werden im Vergleich zu, wenn man ein neues kaufen müsste.
Du kriegst das meist gar nicht einzeln, das Steuergerät. Du kriegst das oftmals so mit der Mechatronik zusammen.
Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast.
Dann bist du bei 2,5 netto.
Und der extreme Vorteil ist halt, dass man dadurch sich natürlich spart, wenn die jetzt das Steuergerät direkt tauschen, überspielen die direkt auch die Daten. Aber wenn sie es nicht direkt tauschen, spart man sich natürlich die ganze Anlernarbeit danach. Das heißt, ich muss nicht mehr mit dem OE-Test da rangehen, ich muss nicht hingehen und die Fahrgestellnummer wieder einprogrammieren, die Wegfahrsperre einprogrammieren, den Komponentenschutz entfernen. Die Adaptionen zurückzusetzen sind so viel einfacher damit. Ich glaube, ich habe jetzt alles in allem Stunde raus, Stunde rein, halbe Stunde Probefahrt. Es war nicht lange. Ich habe noch einen neuen Deckel mit reingemacht, neues Öl reingemacht. Das war wirklich ratzfatz erledigt. Ich glaube, ich habe fast länger gebraucht, die Steuergerät zu fahren, weil von Köln nach Leverkusen brauchen wir nicht drüber reden. Brücke, ne? Wir haben auch heute hierhin gute 1,5 Stunden gebraucht. Katastrophe. Deswegen sind wir alle auch ein bisschen müde. Aber Entschuldigung. Ja. So viel zum Thema, wie geht's euch? Ich bin müde, habe ich eben gar nicht beantwortet. Es ist interessant, was da möglich ist, was da machbar ist und ich bin mal wieder fasziniert. Grüße gehen raus an unsere Kollegen. Danke für die Unterstützung und einfach nur an euch. Wenn ihr sowas habt, ob das jetzt Mechatronik ist oder ob das generell ein anderes Steuergerät ist, informiert euch immer gerne darüber, ob man die Dinge reparieren kann, weil es ist so viel technisch möglich heutzutage, das ist der Wahnsinn. Wir haben das ja schon erzählt, wir hatten ja mal ein Problem im Bremsenprüfstand. Kann man reparieren, man muss das Teil nicht unbedingt neu kaufen. Es ist so viel möglich
heutzutage. Oder man muss ein kleineres Teil neu kaufen als ein großes Ganzes.
So, es ist viel, viel billiger in den meisten Fällen. Es geht viel, viel schneller, weil Chipkrise und so einen ganzen Kram brauchen wir auch nicht drüber reden. RAM-Bausteine im Moment kann man überhaupt nicht bezahlen. Das sind so Dinge.
Ja. Und wegen der Fräse fand ich auch noch ganz spannend, bei unserer anderen Steuergerätefirma, mit der wir auch zusammenarbeiten, in Frechen, die haben tatsächlich eine CNC-Fräsmaschine, die voreingestellt haben auf die Steuergeräte, dass die quasi die kleinen Popnieten da, ich glaube, es sind Popnieten, glaube ich, ne,
die Schweißpunkte.
Die Schweißpunkte, ja. Ne, die einfach so also wirklich perfekt dann auch aufbohren, fand ich auch sehr beeindruckend. Ne? Also
ja, aber du musst natürlich präzise selber,
ne? Teilweise Lötroboter, um das nachzulöten und so, ne.
Muss ja Präzision haben, ne.
Lötroboter, ich glaube, das ist bei denen Marek, glaube ich, der ist seit
30 Jahre in Deutschland.
Nee, es gibt ja auch noch mal ganz einen, die Arbeit. Sind eigentlich jedem bekannt, die so Steuergeräte in Stand sind, zu machen, der ein bisschen Mario. Was mit, Junge. Mit der ja. Thematik zu tun hat. Und die haben
es ist ganz da spannend, so ein das ist Riesending. Wenn wir Zeit hätten, würde ich mich da gerne mal mit beschäftigen. Ich
finde das auch mega interessant.
Weil es super, super spannend ist und einfach, dass du, wir hatten letztens den Fall, wo wir darüber gesprochen hatten, was die auch für Werte mittlerweile gesammelt haben, weil die einfach auch, die sind so klug gewesen, dass die zum Beispiel bei einem Steuergerät, was funktioniert hat, Sachen gemessen haben, wo wir einfach die Daten, die gibt es nirgendwo, die hatten nicht mal VW wahrscheinlich und die haben die Daten können sagen, das Bauteil ist kaputt, weil, oder das ist nicht kaputt, weil es ist bei einem anderen Bauteil funktioniert, das eben genau mit den Werten, die du da hast, wo keiner genau weiß, ob es richtig oder falsch ist. Das finde ich super, super beeindruckend. Das würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Aber
ich finde das auch sehr beeindruckend.
Ist es ein Stück weit immer ein Schuster bleibt bei deinen Leisten und wie wir schon mal gesprochen haben.
Ja, aber wenn du den Leuten da mal auf die Finger gucken kannst, ne?
Ganz genau, das du musst ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken.
Das ist immer wichtig. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach hingehen können, hätte sagen können, hier Uber, fahr mal dahin und mach mal. Nein, ich bin jetzt auch, habe mir auch die Zeit genommen und bin dann dahin gefahren, habe einfach mal zugeguckt, wie die das machen.
Und das ist gut, dass du auch dürftest.
Ja, gucken. Dass du gucken darfst, ja. Weil nicht jeder lässt sich auch gerne auf seine Finger schauen. Gut, jetzt habe ich nicht wirklich die Ambition, jetzt auch noch die SG-Gerätstiebe zu reparieren. Also Mechatroniken bei mir aufeinander auch nicht. Steuergeräte zu reparieren. Mechatroniken repariere ich sehr gerne. Aber Steuergeräte jetzt noch auseinanderzubauen und zu reparieren, das kriege ich bestimmt hin. Das ist keine Frage. Aber ich, warum? Ich habe doch ein. Also ich habe ja Spaß an meinem Job.
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Genau.
Ja.
Und das ist trotzdem interessant zu sehen, was da möglich ist.
Absolut.
Und vor allem auch, wo diese Sollbruchstellen dann zwangsweise verbaut werden. Weil
wenn du auch siehst, für was für ein Peanuts dieses ganze Auto dann eigentlich liegen geblieben ist.
Genau.
Für 1, 2, 3 Lötpunkt.
Genau.
Ne? Das ist.
Und vor allem die Steuergeräte sind ja meistens im Tausch.
Ja.
Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja. Ne? Dann zahlst du dann da 1200 Euro für ein neues Steuergerät, wenn du Pech hast, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, ist es noch teurer. Und am Ende geht das Steuergerät im Tausch zurück. Und was machen die?
Neue Hülle drum und fertig reparieren und weiter.
Ja, dann machen sie schon rein. Ne?
Ja, genau. Aber dann,
drei neue Sensoren rein, prüfen das Steuergerät. Die machen Austauschpartikelfilter.
An so einer festen Kupferplatine geht nichts kaputt. Ne?
Ich finde das auch spannend, weil diese Firmen, die sich mit sowas auskennen, die haben natürlich auch ganz andere Erfahrungswerte. Ne? Und wenn man denen über die Schulter schaut, dann sagen die auch immer, guck mal das und das ist auch schon mal aufgefallen, weil die ja auch gerne mal mit jemandem reden, der eine andere Sicht auf die Welt hat. Und das ist echt, muss man wirklich auch sagen, kollegial miteinander. Und das macht echt Freude. Ne?
Es ist schön, dass wir wieder ein bisschen zu dem Ursprung zurückkehren, weil eigentlich bin ich ja in diesen Job reingestartet in meiner Zeit und du wahrscheinlich auch, Robin, tauschen, neu machen. Eigentlich gab es keine wirklich, also klar, du hast geguckt, was ist kaputt. Zumindest wir beide haben das getan, aber eigentlich sind auch wir groß geworden mit, ist kaputt, machen wir neu. Weil wir gehen das Risiko nicht ein.
Ist, glaube ich, noch mal extremer als du, weil ich beim Hersteller gelernt habe.
Genau. Ne?
Und selbst die rudern mittlerweile oder sind gut zurückgerudert. Viele werden es kennen, alter 1er BMW, alter 3er, also so E46, E90, E87, der 1er. X3, die ersten, die haben hinten auf den Antriebswellen so Ringe drauf gehabt, mit so Zacken ABS, drin, so Impulsringe, ABS-Ringe, da hatten wir das gerade schon gesagt, und die sind regelmäßig aufgerostet und aufgequollen und gegen den Sensor gekommen. Das hieß bei BMW immer Antriebswelle neu. Im Zubehör gab es schon längst einzeln die Dinger, aber es gab irgendwie keinen richtigen Schleifkonus dafür und keine richtigen Möglichkeiten. Mittlerweile hat BMW als Originalteil bieten die das auch einzeln an, mit einer Reparaturanleitung, mit einem Werkzeugsatz, wo man das vernünftig abschleifen kann, wo man das aufschrumpfen kann, wo man das nacharbeiten kann. Also die sind da auch dran, die Hersteller.
Ich glaube aber vor allen Dingen, weil darüber gesprochen wird und weil auch die Werkstätten ganz klar kommunizieren, das, was sich gut reparieren lässt, macht auch einfach mehr Freude zu fahren.
Und ich denke mal auch wegen Social Media, der Kunde kriegt es dann auch einfach mit, dass es da Möglichkeiten gibt.
Also für so Antriebswelle musst du mindestens 500, 600 Euro bezahlen, wenn du das Original kaufst.
Plus Einbau, ne?
Plus Arbeiten.
Ja.
Und wenn du den ABS-Ring alleine kaufst, was kostet der? 10 Euro, 20 Euro kostet?
Lass 50 mal, Euro sein, Geld, wenn der
Original ist. Aber andere Hersteller haben es halt auch dann. Hersteller
nimmt es 50 ungefähr.
Ne? Ja, ja. Vielleicht original. Ja. Ich rede von Zubehör.
Ja. Und das ist halt vorher schon bei anderen Herstellern möglich gewesen. Ne? Ja. Also ja. Ford hat jahrelang hinten das Inkrementenrad auf dem Radlager aufgeschrumpft gehabt, wo du, wenn du das
Bremse machst,
wenn du beim Scheibe wechseln willst, musst du das Ding hoch und runter machen. Offensichtlich konnten die das ja auch schon seit 2006. Warum zum Teufel soll BMW das nicht hinkriegen? Ja. Ne? Aber das ist halt, ich glaube, wir kehren so langsam wieder zurück, gerade in den Zeiten von Rohstoffknappheiten. Das muss ich tatsächlich sagen, freut mich sehr, dass wir mehr aufarbeiten, mehr recyceln, mehr upcyceln.
Sind wir sowieso in Deutschland ja Weltmeister drin, ne? Recycling, muss man auch mal sagen.
Das ist ja auch einfach abartig, was da abgeht. Ne? Also, wenn du denkst, wir haben hier ein Plastikthema-Problem, dann fliegst du mal in die Staaten und dann guckst du dir mal an, wenn du morgens zum Frühstückstisch gehst, da ist der Plastikbecher in eine Plastiktüte eingepackt und dann stehen die da alle und das ganze Ding ist auch nochmal in eine Plastik eingepackt. Ja. Also Wahnsinn, ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Ne? Das ist schon anders und das ist ja einfach nur eine Materialschlacht in jeglicher Hinsicht. Ne? Das ist einfach krank, das ist einfach nur krank. Und warum das wegschmeißen, wenn es doch funktioniert? Ne?
Ich war so fasziniert, ich glaube Mitte oder Ende letzten Jahres über diese, hatten wir glaube ich auch hier im Podcast, über diese Feder von Mercedes, diesen Repsatz für die Mittelarmlehne, wo dann wirklich von Mercedes für 14 oder 15 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, diesen Repsatz gab und wir das Ganze repariert haben, wo ich mir gedacht habe, das kenne ich gar nicht von denen. Ja. Wie kann das sein?
Ja.
Mag sein, dass das halt wegen Reklamation zu tun hat, aber die hätten das dann auch nach 3 Jahren auch schon wieder aus dem Programm nehmen können. Nein, haben sie nicht. Sie haben es drin gelassen und haben ihren Kunden eine Möglichkeit geboten, dass man es reparieren lassen kann.
Die ziehen das mittlerweile nach, auch wenn die sagen Verteilergetriebe und so.
Ja.
Lifetime-Ölfüllung. Mittlerweile haben die ja auch nur noch eine Einfüllschraube, wo man nur noch den Ölstand kontrollieren kann. Jetzt gibt es nicht für alle Modelle, für einige, gibt es einen originalen BMW-Reparatursatz, um mit einer Bohrschablone da ein Loch reinzubohren. Ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ne?
Ja, ja.
Also da tut sich was und die haben das auch mittlerweile erkannt. Dann gibt es ja auch Valve Parts, wie heißt es bei BMW? Value Parts.
Mhm.
Das sind halt auch generell überholte Sachen und sowas. Ne? Also die sind da dran, was auf jeden Fall
sinnvoll ist. Auch, bei, ich glaube bei Elektroautos auch nochmal das Thema mit Bremsscheiben abdrehen und sowas wird auch nochmal ein richtiges Thema werden.
Das
finde ich.
Ich war, wo ich jetzt in meinem Urlaub war, ich war beim Kollegen von mir, der hat auch Werkstatt. Und dann habe ich gesehen, wie die Scheibe abdrehen. Ne? Und das eigentlich bei uns ja direkt alles neu. Wir machen das natürlich. Neu ist besser, bessere Sicherheit auch, dass der nicht Bremse platzt oder irgendwas passiert. Aber man kann auch, gibt es auch dafür bestimmt auch die Werte.
Das wird wiederkommen, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird wiederkommen.
Also gibt es auch Werte, wo man sagt, okay, nein, jetzt darfst du nicht mehr abdrehen oder so. Bei uns wird halt viel repariert.
Wenn ich aber andere
Werkstätten sehe, Arbeitslohn.
Ja, Arbeitslohn. Ja. Und was ich auch sehe, ist, wenn du andere Werkstätten siehst, die Lüfterschrauben falsch rum einbauen und so, also die Bremssättel falsch rum einbauen und sowas alles. Da denke ich mir, bitte.
Sie die eine Bremsscheibe
bitte,
abdrehen
bitte
lassen.
Dreht
aber keine der Bremsscheibe. Betrieb, bei dem habe ich damals Praktikum gemacht, der hatte noch eine Bremsscheibenabdrehmaschine. Kein Scheiß.
Das kommt bei den Elektroautos ja wieder mit der ganzen Rekuperation. Ich glaube.
Na, ich glaube nicht. Wir haben jetzt bald Euro 7. Dann, wir haben uns den Vortrag angehört. Ist
vorbei mit Partikel und Emissionswerten von Bremsen und so.
Da werden irgendwann Keramikbremsscheiben kommen, die Lifetime-Keramikbremsscheiben, dass du, die haben eine
Beschichtung. Die dann nicht rosten?
Was?
Die rosten dann nicht wahrscheinlich, oder? Keramik?
Nee. Die sind dann keramikbeschichtete
Stahlrohlinge. Ne, wenn die speziell auch nochmal gehärtet und getempert sind.
Die halten dann 180.000, 190.000 Kilometer eine Bremsscheibe. Du tust allerhöchstens mal die Belege wechseln, wenn überhaupt. Was du aber auch nicht machen wirst, weil der Abrieb muss so stark reduziert werden jetzt mit Euro 7, weil ja nicht mehr nur die Partikel vom Abgassystem bewertet werden, sondern die Gesamtpartikel vom Fahrzeug.
Auch Reifen
also und Bremse.
Reifenabrieb ist ja auch krass.
25%, ne? Der Partikel vom Fahrzeug kommt von der Bremsanlage.
Weiß ich nicht. Würde ich jetzt lügen. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ich hatte das schon von Brembo gehört, dass die mal über nachgedacht haben, so einen Bremsstaub-Auffangbehälter
zu machen. Ja, genau, richtig.
Ich auch dachte, spannend.
Ja, so ist das. So, ich schwenke meinen Fall um tatsächlich, ist mir gerade eingefallen, weil jetzt hast du so schön über das Getriebe gesprochen und mir ist eingefallen.
Ich hatte einen VW Tiguan.
Nee, auch ein Mercedes, kein ML, aber eine A-Klasse von einem sehr guten Kunden von uns aus der Werkstatt. Und der rief tatsächlich im neuen Jahr direkt an und sagte, ist schon ein bisschen was her, aber fiel mir gerade ein, passt sehr gut dazu. Und sagte, hör mal, irgendwie die Karre will nicht mehr so richtig. Und ich sage, was heißt denn das? Ja, diverse Kontrolllampen an und der fährt irgendwie nicht mehr. Ich sage, okay, Automatik auch, ne? A-Klasse Automatik. Ich sage, ja, dann bring den vorbei. Dann hat er den eingeschleppt. Habe ich mir den angeguckt und was macht man als erstes? Starten, Motor läuft, ne? Diverse Kontrolllampen an. Okay, denke ich, ESP, Motorkontrollleuchte. Und ja, ich denke, gut, jetzt hat er gesagt, der fährt nicht mehr, fährst du mal rein. Lege ich den Gang ein, mache den Wählhebel auf D und dann gab es noch so einen Pop, so einen kleinen Rock. Ich denke, okay, alles klar. In die Werkstatt gefahren, Federspeicher auslesen und dann war da Einkaufsliste. Cambus Mambus, würdest du jetzt sagen, Adnan. Also Datenbussystem gestört in diversen Steuergeräten. Alles, was man sich so vorstellen kann. Dann habe ich den Federspeicher erstmal gelöscht. Ging auch eigentlich so gut wie fast nicht alles raus. Gerade Bremse, Motorsteuergerät blieb drin. Und dann wollte ich mit dem Auto eine Probefahrt machen und dann ist aufgefallen, er schaltet gar nicht. Also der bleibt im ersten Gang hängen. Und erst dann ist mir tatsächlich aufgefallen, weil der Wagen zwei Steuergeräte fürs Getriebe hat. Einen für den Gangwahlhebel und einen separat fürs Getriebe, dass sich das Steuergerät fürs Getriebe gar nicht meldet. Mhm. Also über die Diagnose nicht ansprechbar. Was macht man dann in dem Fall? Stecker unten ab vom Getriebe. Einmal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Spannungsversorgung messen. Nochmal aufstecken den Stecker. Nochmal Spannungsversorgung messen unter Last. War in Ordnung. Und dann die Datenbusanbindung. Einmal bei aufgesteckten Stecker. War total Salat. Kam irgendwie gar nichts Richtiges bei rum. Stecker ab. Nochmal den Datenbus gemessen. Dann war er in Ordnung. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Steuergerät uns den Datenbus runterzieht. Und da natürlich dann auch keine richtige Kommunikation mehr auf dem Bus liegt. So, und welcher da war es.
Mit den Leuten, die es interessiert. Ach, Entschuldigung. Hast du
gehört? Ah. Auf jeden Fall war es dann so, dass das auch tatsächlich ein bekanntes Fehlerbild war. Und dann haben wir euch das Steuergerät eingeschickt. Das ist dann repariert worden, unter Blödroboter gelötet, so sagten die Kollegen zumindest. Hat auch einen Bruchteil von dem gekostet, was es normal bei Mercedes gekostet hätte. Und da gab es auch nur die Mechatronik, also den Schieber-Schaltkasten in Kombination mit dem Steuergerät und hätte da auch 2.500 Euro netto gekostet, nur das Teil. Plus Programmieren, plus Einbauen, plus allem drum und dran.
Und Mercedes ist mit Programmieren ein bisschen besonders?
Ja, ein bisschen sehr besonders. Und dann kam das Steuergerät zurück, eingebaut, Auto schaltet und fährt besser als je zuvor. Also das hat sich definitiv gelohnt. Und da konnte man richtig schön auf der Platine sehen, dass die, da ist das Steuergerät in der Mitte drauf und dann gehen die ganzen Leitungen zu den Schaltventilen ab. Und ne, das ist ein anderes Getriebe gewesen. Das ist, was du hattest, war ein anderes. Ach so. Und das war mit Schubfliegerkette.
Ah, okay.
Bei mir ist reine Wandlerautomatik gewesen. Und da konnte man richtig so dieses Steuergerät drauf sehen und da haben die den Deckel abgehabt und haben da irgendwas nachgelötet oder irgendwas ausgetauscht. Das haben die nicht genau verraten, haben das nachher wieder neu eingeklebt.
Ja. Riecht immer ein bisschen nach Essig in dieser Kleber.
Ja, das ist geil. Ja, ja. So ein bisschen Essig.
Wenn ich bei entsprechend das Steuergerät abhole, dann riecht das Auto nach. So wie es ist, ob ich gerade kalt, das Auto entkalken würde.
Schön. Essigbasierte Silikonlichtmasse.
Finde ich super angenehm, auch vom Geruch her, einfach im Vergleich zu anderen Gerüchen, die wir sonst tagsüber zu uns nehmen. Wir kommen zur Community-Frage tatsächlich. Zu später Stunde. Wollte ich nochmal kurz.
Ja.
Ne? Ja. Wie gerade eben schon gesagt.
Der Robin erzählt, Entschuldigung, übrigens nächste Folge von dem ML.
Ja. Ja. Dranbleiben.
Ja.
Dranbleiben.
Es bleibt.
Xozil heißt er, hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen Kunststoff- oder Aluminiumgleitschienen für Steuerketten und was ist der Vorteil der jeweiligen? Deswegen kam ich drauf.
Also, ich muss da tatsächlich nochmal ein bisschen widersprechen. Robin hat ja gesagt, es gibt nur Kunststoffführung. Ich meine, es gibt tatsächlich auch... Nee,
ich habe danach gesagt, in einem Metallgehäuse, aber dann Kunststoff beschichtet, wo das Ding läuft.
Ja, ich glaube, es gibt auch Gleitschienen, die ausschließlich aus Aluminium sind.
Habe ich noch nie gesehen.
Nee. Ich auch noch nicht, aber ich glaube, das gibt es.
Das,
ich mache also mal eine parallele Stelle Suche.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe noch nie gesehen.
Also ich kenne das in einem Alugehäuse.
Ja, das war auch beim Opel.
Mit
so einem
Kunststoff, genau, mit Kunststoff aber
genau, aber das geführt, musste die Steuerkette ne? über eine Kunststoff laufen.
Ja, aber gut, spinnen wir es mal durch. Also generell würde ich sagen, das ist ähnlich wie, wir hatten ja mal die Thematik mit den Wasserpumpenrädern.
Plastik und Metall.
Plastik, Metall. Da denke ich mal ähnlich, wird das Vor- und Nachteile haben.
wenn das
was gibt. Den Abrieb angeht von der Schiene selber, vom Kunststoff her, das wird, ja, Alu ist jetzt auch nicht ein wahnsinnig hartes Metall.
Ich würde schon grundsätzlich Kunststoff, sagen, ne? Kunststoff an sich funktioniert gut, aber irgendwann ist die Lebensdauer davon überschritten. Mhm. Und das Problem ist, wenn bei Kunststoff, also rein Kunststoff, die Kettenschiene bricht, kannst du den Motor direkt in die Tonne kloppen. Mhm. Bei Alu-Schienen, die eine Kunststoffschicht mhm. obendrauf haben, hast du immer noch die Notlaufeigenschaften vom Aluminium mit dabei. Mhm. Das heißt, wenn die Kunststoffbeschichtung, beziehungsweise es ist meistens halt, ist das so übergekrimmt um die Ecke und liegt dann da drauf.
Sieht das hier aus, ja.
Dann hast du zumindest, wenn das Ding wegbricht, noch die Notlaufeigenschaft von der Kette. Ja. Erinnerst du dich an den hier Opel? Ist
auch übergekrimmt, was er meint.
Wir haben, wir hatten damals hatten wir einen Opel, wo die Steuerkette getriebeseitig saß. Ist das, glaube ich, der 2.2 oder 2.1er ist das gewesen?
Diesel.
Dieselmotor. Und der hat Geräusche gemacht. Und haben wir gedacht, der ist komplett am Arsch. Ja, aber es war genau so einer, der hatte Aluminiumschiene mit Kunststoffbeschichtung oben drauf. Und dann ist das Kunststoffding ist weggebrochen, obendrauf.
Und dann ist die ganze Zeit über den gelaufen.
Über die Alu, aber der ist weitergelaufen. So, jetzt habe ich tatsächlich an Brüchen von Gleitschienen mehr Brüche gehabt bei Aluminium und Kunststoff gemischt als nur Kunststoff. Nur Kunststoffschienen habe ich nicht so viele gehabt, die brechen.
Boah, kann ich gar nicht sagen.
Kunststoff und Alu zusammen habe ich wesentlich häufiger in Erinnerung.
Hatten wir sich bei einem großen Zulieferer letztens, als wir da auf einer Werksführung waren, hatten wir da nicht auch so eine Sonderfertigung von der Gleitschiene gesehen?
Oben. Ja, ich meine nämlich auch, die war rein aus Alu.
Ich meine auch, dass die rein aus Alu. Der hat aber gesagt, da kommt noch Plastik drauf.
Müsste eigentlich,
weil du kannst das Alu nicht so härten, dass es so gleitfähig ist und so viel Schmierfähigkeit.
Also auch alle Bilder, die ich gesehen habe, aber es waren, meine ich, auch eher ältere Fahrzeuge gewesen. Also zumindest auf dem Bild her, dass die vielleicht mittlerweile auch andere Kunststoffmöglichkeiten haben.
Ja, das mit Sicherheit.
Nee, glaube ich nicht. Du musst ja so eine Festigkeit von der Kette haben und du hast ja immer.
Moment, aber andere Kunststoffe heutzutage als damals, definitiv.
Ja, ja, klar.
Das definitiv.
Ja, ja.
Na, aber da ist auch nicht das Kunststoff das Problem, sondern die Stoffe, die im Öl sind, Ablagerungen, Ruß, Kraftstoffreste, die dann in das Kunststoff einwandern. Das ist eher das Problem, was dann spröde
macht. Und auch heutzutage, ne? Glaube ich, andere Möglichkeiten, das zu verbinden, das Plastik und das Metall.
Ich weiß nicht, ich bin da der Meinung tatsächlich, am besten einfach Zahnriemen.
Ja, ist wirklich so. Also bin ich tatsächlich auch für. Außer du hast, wie beim ganz alten Auto, so eine dicke Steuerkette da oben drauf, ne? Also
auch dann nicht, du hast immer noch mechanisch.
Die alte Steuerkette aber von BMW, ich habe noch nie gehört, dass da ein abgerissen ist.
Ja, aber du hast nicht, konntest nicht so viel Leistung daraus kriegen, weil du so viel Massenträgheit hattest, ne? So ein Zahnriemen, den du heutzutage hast, modernen 1,5er Benziner. Ja.
Haben wir schon mal gehabt, dass da irgendwas schiefgegangen ist, außer dass sie Geräusche gemacht haben und das ist ja nicht der Zahnriementrieb an sich schuld, das ist ja...
Die haben halt einen Wechselintervall, ne? Genau. Der ausstehen ist, aber das hast du bei der Kette auch.
Ja.
Hast du bei der Kette auch?
Und ich muss sagen,
hast du das bei der Kette auch? Nee,
hast Kette du keine. Kein
Wechselintervall?
Nein, hast du keinen Wechselintervall?
Ja, natürlich hast du keinen Wechselintervall, aber du hast eins.
Ach so.
Ja, weil es sich hält.
Ja, sage ich ja.
Und ich finde, bei dem Wechselintervall muss ich sagen, jetzt, also wo ich selber auch Fernkraftfahrer gefühlt bin mit meinem Wohnmobil, ich finde das ganz gut, wenn ab und zu mal nach einem Intervall geschaut wird und gesagt wird, okay, ich mach's jetzt einfach mal nach Rhythmus und nicht nach, okay, ich guck mal, wenn was kaputt repariert ist, weißt du?
Weil du weißt halt eben genau das, du weißt es halt nicht, ne?
Ja.
Dann machst du halt alle, vorgeschrieben ist 210, dann machst du halt 180.000 Kilometern oder alle 10 Jahre ist es vorgeschrieben, dann machst du halt alle 8 Jahre, das fängt einmal auf.
Da bin ich tatsächlich auch bei dir.
Da fährst du definitiv sicherer
mit. Bei den neueren definitiv Zahnriemen.
Und die Arbeit, eine Steuerkette zu erneuern, ist in den meisten Fällen wesentlich aufwendiger, als den scheiß Riemen darunter zu rupfen und da einen neuen draufzusetzen.
Ja. Wie beim Vorzahnriemen.
Wir reden von trockenen Zahnriemen, nicht im Öl laufend.
Ja,
ganz kleiner Hinweis, genau, aber wichtig.
Und es geht auch um die Motorsteuerungsriemen. Es geht nicht um den Ölpumpenriemen.
Ja.
Da haben wir letztes Mal schon drüber diskutiert.
Ja.
Wie wir feststellen können, so oder so wollt ihr lieber einen Zahnriemen haben. Da das nicht die Frage war, würden wir sagen, pauschal würde Josh sagen, Plastik auf lieber Vollplastik-Gleitschienen als Alu-Gleitschienen, erfahrungsgemäß, aber
andersrum. Ich würde lieber die Alu nehmen mit Kunststoff.
Aber hast du gesagt, dass die brechen häufiger als hier?
Das ist meine persönliche Erfahrungswert. Ja. Aber ich schätze die Notlaufeigenschaften davon höher
das ein, muss ich sagen,
wichtiger
ja.
ein als die
aber,
Haltbarkeit.
Aber was ich sagen wollte, ist, wir können es nicht genau beurteilen, weil wir das einfach, da müssen wir ja ständig einen Ingenieur
für fragen. Ne? Ja, und alle ja, Steuerketten, die wir machen, haben meistens halt voll Kunststoff.
Ja.
ja.
Also VW hat nur voll Kunststoff.
Ja, Opel hat auch Alu und
hier N43, ja, die N46 Motoren,
auch alles Kunststoff.
Kunststoff, ja. Kunststoff, ja. Kunststoff, Kunststoff. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Ich habe noch ein Auto für euch im Fahrbocker-Fall der Woche, tatsächlich.
Schieß los.
Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Sorry, der Herzog.
Nee.
Naja, das bei 150 habe ich so ein leichtes Zwitschern oben rechts am Dach.
Ich glaube, es ist ein Vogel, der da sitzt. Ein Skoda Octavia 3, schreibt uns nicht, aber der Besitzer von ihm schreibt, ich brauche dringend Hilfe bei meinem Skoda Octavia RS 2,0 TDI, 4x4, 135 kW, Baujahr 2016, EA 288 Motor. Mhm. Problem, Fahrzeug geht nach ein paar Minuten Fahrt in den Notlauf und verliert stark an Leistung. Fehlercodes P0209, Turbolader Kompressor A, Ladedruckregelung zweimal als Fehler drin. Er schreibt, was ich bereits gemacht habe. Ich habe den Turbolader komplett ersetzt, neu inklusive VTG, wo wir bei VTG wären. Druckwandler N75 ersetzt und auch wieder den alten getestet. VTG bewegt sich einwandfrei und hält unter Druck. Adaption durchgeführt, unter Druck von der Vakuumpumpe ist ca. -0,7 bar beim Start. Aber nach ca. 30 bis 40 Sekunden schaltet das Motorsteuergerät im Leerlauf den Unterdruck zur VTG komplett ab. Wenn ich direkt Unterdruck an die VTG gebe, funktioniert alles mechanisch perfekt. Meine Frage, warum schaltet das Steuergerät den Unterdruck ab? Was kann noch Ursache für P0209 sein, obwohl Turbo und VTG neu und mechanisch okay? MAP-Sensor, Unterdrucksystem, elektrisches Problem oder VTG-Grundeinstellung? Ich bin für jeden Tipp dankbar, ich bin langsam an verzweifeln.
Was stand dabei bei Ladedruckregelung dahinter?
Nur der Fehlercode P0209 Ladedruckregelung. Also nur
hat er nicht. Mit Kompressor stand da
noch. Ja, stand P0209 Turbolader Kompressor A.
Diese Kompressor.
Benzin kann ich auch mal den Fehlercode sehen? Oder
ist ein Diesel.
Diesel Kompressor? Diesel.
Mhm. Ja. Turbolader Kompressor A, das ist ausgelesen Quatsch, ja. mit
irgendwas.
Quatschgerät. Lass mich mal nur den Fehler kurz lesen.
Er stand dabei. Lass aber jetzt nicht weiter runterscrollen.
Ladedruckregelung.
Genau, stand einfach nur so als Fehlercode drin.
Ich sag das EPDW.
Hat er doch schon gemacht.
Hat er?
Hat er gemacht.
Ja.
Druckwandler N75.
Hat er. Oh, nicht zugehört. Ups.
Wenigstens bist du ehrlich, ne? Wenigstens das. Ja, also nochmal. Druckwandler N75 ersetzt und auch wieder den alten getestet. Turbolader komplett ersetzt. VTG bewegt sich einwandfrei und hält unter Druck.
Ich muss mal den anstehenden Klartext zum Fehlercode haben.
Adaption durchgeführt. Unterdruck von der Vakuumpumpe ist ca.
-0,7.
Hier hat hier noch Bilder dabei.
Regelgrenze unterschritten, zu wenig Druck.
Aha.
So, wo wir wieder beim Thema wären, ne?
Aha.
Genau. Er hat hier noch Bilder geschickt von dem Gutmann-Tester. Mhm. Fehlercode, nicht zur Aktivierung der MEL geführt
hat. Regelgrenze unterschritten.
Regelgrenze unterschritten. Zulassungsinfo vom Steuergerät. Ja, gut, Verlieserzähler und sowas alles, ne?
Ja, er macht das ja schon im Leerlauf.
Ist die da Frage, Regelgrenze wie das unterschritten. Interpretiert, dann hat er sich eventuell einen komischen Turbolader da reingefummelt und die Unterdruckdoseneinstellung passt nicht. Das wäre eine Möglichkeit.
Hat auch einer direkt geschrieben, das darf ich nicht
vorhin. Sag ich zumindest.
Er hat gesagt, guck mal, welche Marke du da eingebaut hast.
Mhm. Das sehe ich genauso.
Mhm.
Also, der wird einen Turbolader haben mit einer elektrischen Überwachung. Das heißt, hier an der Druckdose.
Hat er ganz sicher.
Ist quasi nochmal ein Wegsensor obendrauf, der misst, wie weit diese Regelstange auf und zu geht.
Mhm.
Und wenn du den Motor startest und im Leerlauf läuft, zieht der immer einmal komplett an und wieder los, um zu gucken, ob die Werte passen. Und vermutlich wird er da eine Interferenz haben drin. Das heißt, im Kennfeld steht drin, Ansteuerung 95%, 5% sind immer Restfehler. Und er hat aber keine 95%ige Ansteuerung, sondern messwerttechnisch hat er eine nur 90%ige Ansteuerung und dann setzt er diesen Fehlercode. Mhm. Und Regelgrenze unterschritten heißt für den eigentlich immer, er regelt, aber es kommt nicht genug. Das heißt, ich würde sagen, elektrischer Steller, die Druckdose ist nicht in Ordnung, entweder falsch eingestellt, nicht in Ordnung oder billig. Bauteil, was nicht sauber funktioniert.
Jo.
Weil im Leerlauf kann er noch keinen Ladedruck aufbauen, der erklären würde, warum er zu wenig Ladedruck hat.
um die Regelgrenze unterschritten ist. Das nur mit der Deutung von dem Fehler muss man immer so ein bisschen aufpassen, was die jetzt genau bedeuten und wie die ausgelegt sind. Ne? Aber grundsätzlich, so wie der Jörsch erklärt hat,
hat er ja gesagt.
Ob die Schläuche.
Ja.
Hat aber mit reingeschrieben, dass die in Ordnung waren, ne?
Ja, eigentlich Regelgrenze überschritten drin haben müssen, weil er gibt Vollgas und das reicht nicht. Das ist immer so die Ausrede. Da musst du ein bisschen mit aufpassen. Das kann man nicht so ganz in Stein meißeln. Hau mal raus.
Tatsächlich hat Tom vorgeschlagen, prüft mal den Beladungszustand vom DPF. Der Partikelfilter war verstopft.
Ja.
Muss also komplett zu gewesen sein anscheinend.
Dann aber kein Fehler zum Partikelfilter drin.
Halte ich für ein Gerücht.
Fake News.
Also möglich, dass der zu ist, aber dann im Leerlauf das.
Regelgrenze unterschritten im Leerlauf, obwohl noch keine Last erzeugt ist. Das heißt, die Prüfung kann noch gar nicht auf belastbaren Grundlagen laufen. Entweder hat er das falsch geschildert oder er hat Fehler kurz vergessen.
Mhm.
Und weil er dachte, der Turbolader, oder keine Ahnung was, aber das scheint mir irgendwie nicht so.
Nicht ganz rund irgendwie. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es kann auf jeden Fall sein, dass ein Turbolader wegen einem zuen Partikelfilter oder eines offenstehenden AGRs keine richtige Leistung bringt.
Das keine richtigen Ladedruck
kann sein, weil der Motor die Abgase gar nicht wegkriegt.
Ne? Aber das im Leerlauf aber fällt das nicht mit rein.
Oder der ist vorher schon mal gelöscht worden, der Fehlerspeicher.
Da
oder
sind wir nämlich genauso wieder an dem Punkt, über was wir wie gesprochen hatten. Du weißt es eben nie, wenn du es weißt. In der letzten Folge haben wir über den Q5 gesprochen. Ne? Wer weiß, was an der Software und sowas alles dran ist. Ne? Aber finde ich trotzdem eine spannende Situation. Und wieder mal ein Beispiel dafür, wie gut man sich zusammen helfen kann, hä? Herr Intelligenz. Ne?
Absolut.
Man kann nicht genug rausfinden.
Logisch untereinander folgen die Thematik. Ja. Was ist gemacht? Wie sieht's aus? Was haben wir
vor
für Fehlerbild?
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Zählt halt auch mit dazu, eigentlich, wenn du einen Turbolader an einen Diesel machst.
Du musst auch die Partikelfilter direkt mit reinigen.
Ja. Immer.
Ja, oder am besten noch die Injektoren überprüfen sogar. Das haben wir auch schon öfter mal gehabt. Jetzt, ne?
Kommt
auf Fehlerbild. Aber Partikelfilter, du musst den sowieso vom Turbolader abflanschen. In den meisten Fällen musst du ihn ausbauen, damit du überhaupt den Turbolader nach hinten wegkriegst.
Welche Baujahr war das?
2016.
16, also das ist der Euro 6. Und das ist mit der Doppelpartikelfilter.
Ja.
Also der A2, der große.
Ja, Cut und Partikelfilter.
Ja, Cut und Partikelfilter.
Und AGR-Kühler.
Da musst also du so eigentlich
wegschicken.
Da musst du direkt wegschicken.
Den musst du sowieso ausbauen.
Sowieso musst du alles raus.
Sonst kommst du an nichts dran. Das hat dann Lieblingsaufgabe. Ne? Das heißt, wenn ihr einen Euro 6 Diesel habt mit Partikelfilterproblem, kommt gerne vorbei.
Der war auch Formotion, meine ich. Das magst du doch ganz
gerne. Formotion, ne? Genau.
Ja, doch, das, Allrad noch.
Das mag der Adnan ganz gerne.
Ist sehr schön.
Ja, da gibt es eine sehr schöne Schraube. Die hat der Adnan beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, hat er auch. Was sagst du immer? Komm, fluch doch noch mal eine Runde.
Nicht fluch
doch noch mal. Er sagt immer so wegen so. Piss. Und dann ganz,
genau
ganz böse Wörter mit F. Vogel. Ja. Damit schließen wir die Folge. Es war
lass eine
super runde Folge, auch was die Community-Fragen und den V-Booker verlangen. Ging direkt wieder über Tore.
Gerne mehr, gerne mehr.
Schreibt uns nochmal in die Kommentare, auch was den VTG angeht, ob euch das interessiert, ob wir mal ein Spezial machen sollen. Wir sind wirklich für alles offen.
Jo.
Wir setzen uns hier hin, wir fahren wohin wir müssen.
Falls euch mal was anderes interessiert, sagt es uns gerne.
Ja.
Wie gesagt, wir lesen eigentlich alle Kommentare. Sogar Adnan liest die Kommentare.
Mhm. Ja.
Übersetzen auf Arabisch. Übersetzen so. Auf Arabisch.
Ja, gibt's
ja, da wirklich? Ich weiß.
Alles gut.
Ja, ich hab das.
Ihr könnt auch in Arabisch kommentieren und dann kann Adnan das direkt lesen. Wir müssen dann Übersetzen auf Deutsch anklicken.
Geht auch, ja.
Also, wir haben noch kaum Bots unter dem Video drunter bis jetzt.
Bis jetzt haben wir noch keine Bots. Nicht wie bei den Autodoktoren. Da gab es mal 3-4 Bots.
Okay. Ja, die haben mich viel Spaß gehabt.
Mhm.
Ja, damit, vielen Dank. Damit weiter Kommentare schreiben. Echte
Tschüss
Kommentare von echten Menschen.
Freut uns immer. Dankeschön.
Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.